Schönen guten Tag, dies ist eine neue Folge von Follow Rechtsstaat. Eine besondere Folge heute. Wir haben vor einigen Folgen Stefan Brink und ich über einen Beitrag in FAZ Einspruch gesprochen, dem ist ein Verfassungsschutzautor Hans-Peter Bull, mit dem ich heute im Gespräch bin. Ein alter Freund der PING, wenn ich das so sagen darf, weil Hans-Peter Bull bereits in der allerersten Ausgabe 1.13 2013 den allerersten Beitrag geschrieben hat, der heute auch gut zu unserem Gesprächsthema passt. Für diejenigen, die jetzt nicht ganz vertraut sind mit dem Namen. Zunächst mal begrüße ich Sie, Herr Bull. Grüße Sie.
Ja, ich grüße Sie, Herr Hertig, nach Berlin.
Nicht zu vergessen. Sie waren der erste bundesdeutsche Datenschutzbeauftragte von 1978 bis 1983, nachdem das Bundesdatenschutzgesetz geschaffen wurde. Von Hause aus sind Sie Staats- und Verwaltungsrechtler, waren bis zu Ihrer Emeritierung an der Universität Hamburg tätig und haben auch eine Vergangenheit als Innenminister des Landes Schleswig-Holstein und sind mit allen Themen, die öffentliche Sicherheit einerseits angehen und Datenschutz auf der anderen Seite, sehr vertraut und haben auch sehr, sehr spannende Ansichten, über die ich mich mit Ihnen immer gerne unterhalten habe, zum Thema Datenschutz. Aber Datenschutz soll jetzt heute dann nicht in den Zusammenhängen Thema sein, die wir hier ganz üblicherweise haben. Es geht auch um Datenschutz, sicherlich, wenn wir über die Arbeit der Verfassungsschutzämter sprechen. Dort haben Sie kürzlich dann sich bei FAZ Einspruch noch einmal geäußert. Ganz aktuell bei FAZ Einspruch finde ich gestern einen Beitrag, einen gemeinsamen Beitrag der Ex-Vizechefin des Bundesverfassungsschutzes und von Professor Ogorek aus Köln, also Frau Badenberg ist das hier in Berlin und jetzt unsere Justizministerin hier. Und dort geht es um das Thema Kulturförderung und die Debatte, die es gibt, wie man denn es verhindern kann, dass also insbesondere antisemitische Künstler mit entsprechenden Stücken dort Kulturförderung bekommen. Und da kommt der Vorschlag, das könne man doch gut dadurch lösen, dass man da routinemäßig Anfragen bei den Verfassungsschutzämtern macht, ob da irgendetwas vorliegt über die Einrichtungen. Was geht durch Ihren Kopf, wenn Sie solche Vorschläge hören?
Ja, lieber Hertig, da geht mir zunächst durch den Kopf die Erinnerung an den sogenannten Extremistenbeschluss oder radikalen Beschluss, den viele damals auch sehr berühmte und angesehene Politiker bis zu Willy Brandt hin als Lösung für die Gefahr, die damals wahrgenommen wurde, gesehen haben, dass der öffentliche Dienst von Extremisten überflutet werde. Dass also Leute mit sehr steilen Thesen, mit sehr gefährlichen, für den Staat gefährlichen Ansichten, die den öffentlichen Dienst, die Beamtenschaft unterwandern würden. Das hat damals ja zu einer Welle des Protestes geführt, zunächst einmal zu einer Welle der Überprüfungen von allen Bewerbern fürs Lehramt und für andere öffentliche Anstellungen und ist dann sehr schnell erkannt worden als ein Fehlweg, ein Irrweg, weil man einfach nicht es mit rechtsstaatlichen Vorstellungen vereinbaren konnte, eine ganze junge Bevölkerung der vorherigen Sicherheitsüberprüfung in Anführungsstrichen durch eine Behörde zu übergeben, die darauf angesetzt wurde, Anzeichen für verfassungsfeindliche Einstellungen zu sammeln. Die sogenannte Regelüberprüfung durch den Verfassungsschutz wurde von fast allen Juristen, die sich damit kritisch befasst haben, scharf abgelehnt und schließlich auch aufgehoben von den Landesregierungen und der Bundesregierung mit einiger Verzögerung in den 80er Jahren erst viele. Aber sie ist in Erinnerung geblieben als ein Teil unserer westdeutschen Rechtsgeschichte, der wirklich ein negatives Gedenken verdient und uns also heute belastet. Und wenn man heute sowas Ähnliches etwa auf künstlerische Aktivitäten beziehen wollte, würde man erst recht sehen, dass das eine Schnapsidee ist, eine falsche Vorstellung, dass man eine Behörde wie den Verfassungsschutz dazu veranlassen könnte, nun jetzt alle Bewerber um staatliche Förderung erst einmal vorsorglich zu überprüfen und dann unter Umständen die Förderung mit der Begründung zu verweigern, dass der Verfassungsschutz Unzuverlässigkeit in Anführungsstrichen, also im demokratischen Sinne, festgestellt habe.
Das ist ja eine sehr, Sie nennen es in Ihrem Beitrag, bürokratische Idee, also das Problem einfach durch eine Behörde erledigen zu lassen, dass man dort sieht. Und in Ihrem aktuellen Gastbeitrag bei FAZ Einspruch vom 26. September 2024 mit einem Titel, der wahrscheinlich nicht von Ihnen stammt, der Verfassungsschutz sollte politische Vereinigungen nicht diskriminieren. Das wird nicht ganz dem gerecht, was Sie dort eigentlich sagen, weil Sie sprechen ja nicht über Diskriminierung, aber Sie sprechen auch über die Verfassungsschutzämter als bürokratische Einrichtungen. Was meinen Sie damit genau?
Ja, ich meine, die Verfassungsschutzämter sind in der Bürokratiefalle. Sie werden gebraucht von der Politik, man kann auch sagen missbraucht, für die Erleichterung der Auseinandersetzung oder für die vermeintliche Erleichterung der Auseinandersetzung mit Extremisten, für ein Vorgehen, das der politischen Auseinandersetzung einen amtlichen Charakter verleihen soll. Die eigentliche politische Auseinandersetzung wird reduziert auf die Etikettierung durch eine Behörde, die Etikettierung einer Vereinigung oder einer Partei als extremistisch. Da gibt es inzwischen auch noch ein fein abgestimmtes System von Vorstufen, die auch schon ihrerseits als Etikettierung und eine Art Warnung der Öffentlichkeit gedacht sind. Prüffall, Verdachtsfall, gesichert extremistisch wird dann gesagt. Das sind alles Erfindungen der Verfassungsschützer und wahrscheinlich auch aus Ministerien, die das ganze Problem auf eine falsche Ebene schieben. Bürokratisierung ist ja sowieso ein negativ besetzter Begriff. Wenn man es positiver sagen will, ist es Verrechtlichung. Verrechtlichung ist natürlich in vielen Zusammenhängen in unserem Staat nötig. Max Weber hat schon darauf hingewiesen, dass der moderne soziale Staat alles Mögliche in Rechtsnormen regeln muss und sich daran halten muss, in der Gleichheit der Rechtsanwendung wählen und so weiter. Das ist alles richtig, bloß es passt überhaupt nicht für diese politische Auseinandersetzung, schon weil man den Begriff extremistisch eigentlich gar nicht so definieren kann, dass eine Behörde oder später ein Gericht das zuverlässig, verbindlich, mit Überzeugungskraft definieren kann. Die Behörden sind eben nicht dazu ausgebildet und auch die Verfassungsschutzbehörden, die wissen zwar viel über politische Meinungen, politische Strömungen im Volk, in der Gesellschaft, aber sie sind durch ihre Einbindung in die rechtsstaatliche Ordnung gehalten, mit Recht und notwendigerweise Rechtsnormen anzuwenden. Und wenn sie vor die Aufgabe gestellt werden, eine Gruppe, Partei oder eine Einzelperson zu beurteilen unter diesen rechtlichen Aspekten, dann geraten sie sofort in ein Feld, wo es ganz unsicher und vor allen Dingen kontrovers wird, weil natürlich die entscheidenden Begriffe solche sind, die sich auf politische Meinungen und politische Positionen beziehen. Und die so in Begriffe wie Radikale oder Extremisten zu zwingen, hineinzubringen, das ist ein Unterfangen, das nicht gelingen kann. Das führt dann dazu, dass eben die Behörden unendlich viel Informationen sammeln, notwendige für ihre Zwecke und auch überflüssige, dass sie Dossiers anlegen, dass sie sich beschäftigen mit Eventualitäten, möglichen Absichten, möglichen Interpretationen von politischen Äußerungen und so weiter, alles rechtsstaatlich ungut, geradezu rechtlich fehlerhaft, weil das einfach nicht der Aufgabe entspricht. Und es führt natürlich dann dazu, dass die Betroffenen sich wehren. Also sie werden von den Verfassungsschutzbehörden ja auch aufgrund einer gesetzlichen Ermächtigung öffentlich genannt als extremistisch oder als fast extremistisch oder als teilweise extremistisch und so weiter. Das geschieht in Pressekonferenzen des Behördenchefs, des Bundesamtes und anderer Ämter. Und das geschieht in Erklärungen auch der Bundesinnenministerin und anderer Innenminister. Und man glaubt damit also Klarheit zu schaffen. In Wahrheit schafft man ein Streitfeld, ein Feld der Auseinandersetzung. Und ich nenne das also bürokratisch, weil ich eben als Gegensatz zu politisch verstehe, als eine Behandlungsweise, die der Sache nicht gerecht wird. Die betroffenen Parteien zum Beispiel rufen dann natürlich Gerichte an und die Gerichte sind genötigt, in unendlich langen Entscheidungen sich damit auseinanderzusetzen, wie das Parteiprogramm einer neuen Partei oder auch einer älteren zu bewerten sei, ob das mit den Grundsätzen der freiheitlichen demokratischen Grundordnung vereinbar sei. Und da gibt es natürlich den uralten Gegensatz zwischen Meinungsäußerung und Absichtserklärung. Und die Aufgabe, Meinungen festzustellen, die kollidiert schon ganz entschieden mit der Meinungsfreiheit der Bürgerinnen und Bürger. Und die darauf dann aufbauende Etikettierung und Verrufserklärung, so nenne ich diese Bezeichnung als extremistisch durch eine Behörde, diese Verrufserklärung ist ihrerseits ja ein Verstoß gegen die Wettbewerbsordnung zwischen den Parteien. Der politische Wettbewerb soll frei sein. Artikel 21 Grundgesetz gibt den Parteien dazu die entscheidende Freiheit. Sie wird aber faktisch dann dadurch, dass eine Behörde sagt, ihr seid Feinde oder abgeschwächt Gegner der freiheitlichen demokratischen Ordnung, wird sie dadurch in ihrer Entfaltungsfreiheit beeinträchtigt. Und wenn das Ganze dann sogar darauf hinausläuft, dass auch Abgeordnete, Einzelne in Verruf gebracht werden, dann ist das ganz fatal. Ich erinnere daran, dass der jetzige thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow vor vielen Jahren schon gekämpft hat gegen seine Beobachtung durch den Verfassungsschutz. Selbst als er Landtags- und Bundestagsabgeordneter war, wurde er noch vom Verfassungsschutz beobachtet. Und die haben offenbar ein umfangreiches Dossier über ihn geführt. Und er hat dagegen geklagt und hat leider noch nicht einmal beim Bundesverwaltungsgericht Recht bekommen, dass jedenfalls die parlamentarische Tätigkeit frei sein muss von solcher Beobachtung. Erst das Bundesverfassungsgericht hat das klargestellt, aber es blieb auch da noch die Lücke, dass an sich selbst die Beobachtung von Parlamentariern zulässig sei und damit also, wie ich finde, in die Freiheit des Mandats nach 38 Grundgesetz eingegriffen worden ist.
Also wenn man ein bisschen länger schon unterwegs ist, dann weiß man ja, dass man aus Geschichte auch lernen kann. Und ja, da schreiben Sie, Sie haben vorhin die, also heute doch von den meisten eigentlich als ein zu kritisierendes Zeitphänomen angesehenen Regelanfragen und radikalen Erlasse, Berufsverbote aus den 70er Jahren genannt. Da schreiben Sie in der PING 2013, Sie wurden zu, oder dadurch wurde zu vermehrter Schnüffelei und vollkommen unsinniger Sammeltätigkeit verführt. Ja, damit man einordnen konnte, ob ein Bewerber jetzt radikaler war oder nicht, musste man natürlich Informationen über alle möglichen sammeln. Sie erwähnen den Fall Ramelow, da fasst man sich heute an den Kopf, dass das überhaupt möglich war, dass der Ramelow vom Verfassungsschutz bis 2013, die Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht stand vom 17. September 2013, überwacht wurde und das, wie Sie sagen, dass ja sogar bis zum Bundesverfassungsgericht überhaupt gehen musste, damit er diese Schnüffelei losgeworden ist. Ich glaube, da wird man heute in der Republik nicht mehr viele finden, die sagen, die also widersprechen würden, dass das nun wirklich ein grausamer Fehler war. Und da drängt sich einem ja so ein bisschen auf, dass das, was wir jetzt bei den Aktivitäten im Zusammenhang mit der AfD beobachten, dass es jedenfalls gut möglich ist, dass wir in 10 oder vielleicht 20 Jahren auch einmal genauso dastehen werden und denken, was haben die denn eigentlich damals gemacht? Kurz mal zu den Etikettierungen. Es gab ja jetzt einen Fall, wo sich AfD bislang vergeblich, OVG Münster ist die zweite Instanz gewesen, dagegen gewehrt haben, als Verdachtsfall, extremistischer Verdachtsfall betrachtet zu werden. Rechtsgrundlage für diese Feststellung ist ein Paragraph aus dem Bundesverfassungsschutzgesetz, der sogar noch relativ neu ist, 2015, Paragraph 16, wo eigentlich nur drin steht, dass der Bundesverfassungsschutz die Öffentlichkeit informieren darf, wenn es Erkenntnisse hat über Extremismus. Diese ganze Einstufung von Beobachtungsfall bis Verdachtsfall bis gesichert extremistisch, diese ganzen Kategorien, die haben die Verfassungsschützer ja offensichtlich selbst erfunden. Die sind ja gar im Gesetz, das Gesetz kennt gar keinen Verdachtsfall, um den es dort ging.
So ist es, ja. Das Bundesverfassungsschutzgesetz sagt ja nur Öffentlichkeit der Ergebnisse des Verfassungsschutzes. Das ist ja auch eine sehr lobenswerte Idee. Und der Haken bei der Sache ist nur diese Vorstellung, dass Öffentlichkeit, also wenn sie denn erzeugt wird, nun auch Wirkungen hat, die verfassungskonform sind und die Geschichte in eine bessere Richtung bringen. In Wahrheit muss man natürlich sich überlegen, welche Wirkung auf die Rechte und Interessen, auf die Position der Betroffenen diese Veröffentlichung hat. Und da weiß man, dass jedenfalls in sehr, sehr vielen Fällen schon die Äußerung eines Verdachtes als Wahrheit, als gegeben, als bewiesen angesehen wird in der Öffentlichkeit, sodass also diese sozusagen reinigende Wirkung der Richtigstellung durch die Behörden, dass das gar nicht erzielt werden kann, weil da also keine richtige Kommunikation zwischen den Behörden und der Bevölkerung stattfindet, sondern eben eine juristisch untermauerte Erklärung, wie Sie mit Recht sagen, selbst erfundene Maßnahmen oder Instrumente, die dann im Grunde ja nur darum geschaffen worden sind, weil Parteiverbote so besonders schwer sind. Parteiverbote sind ganz schwierig durchzusetzen. Ich habe da meine eigenen Erfahrungen aus dem ersten NPD-Parteiverbotsverfahren. Das liegt nicht nur daran, dass das Bundesverfassungsgericht die Hürden noch mal höher gelegt hat, als sie aus dem Text des Grundgesetzes ersichtlich sind.
Welche Rolle Sie da beteiligt waren beim dem Verfahren?
Ich war als einer der Vertreter der Bundesregierung an dem Prozess dabei. Otto Schily war damals der Auftraggeber für mich und den Berliner Anwalt Dr. Quack. Und wir haben in den Beratungen im Ministerium über die Antragsschrift und über die späteren Schriftsätze immer wieder mit größtem Schrecken festgestellt, dass die führenden Personen der Verfassungsschutzämter sich nicht gescheut haben, also wesentliche Dinge vor den eigenen Prozessvertretern geheim zu halten und damit also auch das Scheitern des ersten Verbotsprozesses in Kauf zu nehmen. Otto Schily würde darüber auch noch schön berichten können, wie er selber hinters Licht geführt wurde in bestimmten Aspekten, Mitwirkung der V-Leute und so weiter. Das war katastrophal und leider auch bei den Ministerialbeamten teilweise war überhaupt nicht klar, was sie da anrichteten mit ihrer Geheimniskrämerei und ihrer Trickserei, sodass von daher auch mein misstrauisches Urteil über die Verfassungsschutzbehörden mitbegründet ist. Ich hatte früher schon als Datenschutzbeauftragter manches gesehen, was nicht gut war, aber da war eigentlich sogar eher eine große Bereitschaft bei den Spitzen der Ämter damals mitzuwirken an einer rechtsstaatlichen Bereinigung der Aufgaben. Die alten Geheimdienstler, die im Verfassungsschutz damals auch schon tätig waren, der ist ja auch ein Inlandsgeheimdienst in ganz wesentlichem Sinne, die fanden diese Regelüberprüfung zum Beispiel und diese Sammlung von politischen Informationen für ganz unsinnig und unwürdig eigentlich. Ein Geheimdienstler sammelt nicht politische Meinungsäußerungen und macht Dossiers über Rechtsanwälte, die sich auf Demonstrationen zeigen und so weiter. Also das war damals schon ganz, ganz ungut.
Das ist also auch für diejenigen, die sich da jetzt nicht mehr erinnern können, das Verbotsverfahren damals gegen die NPD scheiterte letztlich daran, dass das Bundesverfassungsgericht bemängelte, dass die Tatsachengrundlagen allzu sehr von wiederum Vertrauensleuten des Außenbundesverfassungsschutzes selbst oder aus den Verfassungsschutzämtern selbst überhaupt stammten.
Ja, darüber kann man natürlich noch lange diskutieren. Habe ich ein bisschen anders erlebt. Die V-Leute, die es in der Tat in großer Zahl gab, das waren Honorarempfänger der Behörden und nicht, wie der Verfassungsgerichtssenat damals gesagt hat, Leute, die das öffentliche Erscheinungsbild der Partei der NPD geprägt haben. Aber das ist im Urteil ja auch ausführlich dargestellt. Ja. Nein, diese...
Genau, ich wollte Sie nicht unterbrechen.
Nee, ich würde jetzt auch einen anderen Gedanken dann noch bringen.
Gerne. Mhm.
Also mir kommt es darauf an, dass wir den Multiplikatoren und denen, die politische Verantwortung tragen, den Wahlkämpfer, den Wortführern der Parteien, klar machen, sie müssen, wenn sie Extremisten bekämpfen wollen, mit denen sich auseinandersetzen. Die müssen ja nicht Freundschaft schließen, um einen Dialog zu führen, sondern sie müssen ganz hart und ganz konkret den Anführern sagen, dass zum Beispiel die Menschenwürde es verlangt, dass man Flüchtlinge anständig behandelt und sie nicht vergrault und dass man ihre Not ernst nimmt, dass man die Gleichheit der Menschen anerkennt und nicht sagt, diese und jene sind minderwertig oder müssen hier weg, weil wir hier zu Hause sind. Solche Dinge müssen, also das, was den Extremismus eigentlich ausmacht, diese Menschenfeindlichkeit, Menschenverachtung, diese Demokratieverachtung, das muss immer wieder in konkreten Auseinandersetzungen den Menschen mitgeteilt werden, die solche Ansichten vertreten oder die dazu neigen. Den harten Kern wird man nicht umstimmen können, aber die, die potenziell als Wähler solche Meinungen aufgreifen oder sich da anhängen, die muss man warnen. Das ist die politische Aufgabe, die da besteht. Und wenn der Verfassungsschutz daran geht, solche Sachen zu sammeln und zusammenzustellen und so weiter, dann kommt eben ein bürokratisches Produkt heraus, im besten Fall ein Parteiverbotsantrag, der aber ja aus politischen Gründen oft nicht angebracht ist, auch jetzt nicht angebracht ist, wie ich meine, oder eben eine Erklärung, dass diese und jene Vereinigung sich nicht rechtsstaatlich korrekt verhalte. Solche Auseinandersetzung muss konkret sein, muss die wirklichen Probleme betreffen und nicht irgendwelche Zuordnungen und Ausdeutungen von Parteiprogrammen. Das fing ja eigentlich schon an, damals mit dem KPD-Urteil. Über hunderte Seiten hin wird mit der Theorie des Marxismus-Leninismus abgerechnet, was eigentlich völlig irrelevant war für die damalige kommunistische Partei. Und die eigentlich entscheidenden Fragen, was wollten sie in der Bundesrepublik machen? Wollten sie wirklich eine sozialistische Republik unter Führung des Proletariats bei uns hier etablieren? Oder haben sie sich verhalten im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung? Das wurde ja eigentlich gar nicht richtig geprüft, jedenfalls nicht nachhaltig genug und nicht mit dem Gewicht, das es verdient hätte. Und genauso in den Urteilen über Ramelow. Da wurde also auch in den Jahren um 2010 herum, wurde noch ausführlich philosophiert darüber, was der Marxismus-Leninismus bedeute und dass in der Partei Die Linke oder PDS damals noch auch Gruppen da waren, die eine sozialistische Republik wollten und so weiter. Alles Fragen, die man konkreter, genauer, politisch hätte diskutieren müssen, aber nicht der Beurteilung durch eine Behörde überlassen.
Was Ihnen das immer auffällt, ist die Etikettierung als Verdachtsfall, die ja auch immer sehr, also fast so gottgegeben dann wiedergekaut wird in den Medien, die nimmt ja auch so den Wähler nicht so ganz richtig ernst. Da steckt ja so ein bisschen die Vorstellung dahinter, man muss den nur einmal aufklären darüber, dass das ein Verdachtsfall ist oder gesichert rechtsextremistisch und dann ist das Thema schon erledigt. Das ist eine, ich finde, das ist eine äußerst naive Sichtweise, die da zum Ausdruck kommt.
Ja, das finde ich auch. Das ist wirklich eine Missachtung der Wähler. Und die Behörden können das eben nicht. Es gibt ja noch den anderen Weg der Demokratieförderung durch zivilgesellschaftliche Institutionen aller Art. Da ist ja vieles im Gange und vieles schon bewährt und wird auch in gewissem Umfang praktiziert. Vereinigungen, die sich dieser Aufgabe ausdrücklich stellen, die auf Extremisten zugehen, sie versuchen umzustellen, um zu bewegen, wegzugehen von ihren Positionen und so weiter. Darüber muss weiter gehandelt werden, auf diesem Wege. Und dass die Bundesregierung ein Demokratieförderungsgesetz vorbereitet hat, das eben diese Initiativen stützen und stärken soll, auch finanziell. Das ist natürlich gut. Nur ist leider bisher kein Beschluss dieser Art zustande gekommen, weil man sich da nicht einigen konnte. Und das hat im Grunde auch wieder Gründe, die in Richtung Verrechtlichung gehen. Nämlich, da wird von einigen behauptet, man müsse solche Initiativen neutral betreiben. Man ist natürlich richtig, sie dürfen nicht Geld an parteipolitische Initiativen verteilen, damit die ihre Wahlwerbung besser betreiben können. Aber die Initiativen, die es gibt und die bewährt sind und die zum Teil in bewundernswerter Arbeit in kleinen Einheiten und in kleinen Orten auch auf dem Lande sich bemühen um Menschen, die nach rechtsextrem abdriften. Das ist was ganz anderes und die sollte man fördern. Und das ist natürlich ja geradezu kurios zu sagen. Es darf aber nicht von diesen Initiativen irgendwas gegen eine bestimmte Partei gesagt werden. Also wie will man Demokratie Bewusstsein fördern? In der Auseinandersetzung mit der AfD und ähnlichen Gruppierungen, ohne sie beim Namen zu nennen. Das geht gar nicht. Aber wir haben eine merkwürdige Tendenz in der Rechtsprechung, auch des Verfassungsgerichts, Neutralität für etwas ganz Tolles zu halten. Sie erinnern sich vielleicht, dass die Bundeskanzlerin damals, als in Thüringen der FDP-Mann mit den Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten gewählt wurde, Herr Kemmerich, dass die Bundeskanzlerin Angela Merkel in Südafrika nach ihrer Beurteilung gefragt wurde und sie hat halt was sehr Kritisches gesagt. Und das ist nachher vom Bundesverfassungsgericht für einen Fehler, einen Verstoß gegen ihre Pflichten erklärt worden. Also absurd geradezu. Natürlich müssen auch die höchsten staatlichen Funktionäre, die aus den Parteien kommen und mit Recht und nur auf diesem Wege wirklich rekrutiert werden können, müssen ihre politischen Positionen dann da einbringen können. Das hat mit Neutralität der Verwaltung nichts zu tun. Die Verwaltung muss gleichmäßig die Gesetze anwenden oder das ist was ganz anderes. Aber diese Tendenz findet man öfter, dass also gesagt wird, Neutralität ist was ganz Wichtiges, in, gerade in der Auseinandersetzung mit den Nicht-Neutralen.
Ein letztes Wort noch, lieber Herr Bulz, zum Verfassungsschutz. 2013 schrieben Sie, also eigentlich könne man die oder müsse man die Verfassungsschutzaufgaben, ist jetzt mein Wort, radikal, aber auf jeden Fall reduzieren. Das werde auch einen deutlichen Personalabbau nötig machen, schreiben Sie. Und dann sagen Sie, es reicht eigentlich, das haben Sie auch heute gesagt, ein radikal verkleinerter Inlandsnachrichtendienst, also ein richtiger Inlandsgeheimdienst, der verdeckt Informationen beschafft und auswertet. Das, was ein Großteil der Arbeit der Verfassungsschutzämter, über die wir ja heute auch gesprochen haben, ausmacht, nämlich die Sammlung von allen möglichen, auch öffentlich verfügbaren Informationen, da sagen Sie, das könne eigentlich ein wissenschaftliches Institut erledigen. Und das ist jetzt der Bereich, über den wir jetzt heute nicht so sehr gesprochen haben, das, was es an Arbeit gibt, die Schnittmengen mit der Polizei aufweist, Terrorismusbekämpfung, das gehöre doch in den Bereich der Polizei herein, weil diese Überschneidungen problematisch sind. Sehen Sie das heute auch noch so?
Ja, ich bleibe dabei, dass die Polizei mit ihren Mitteln Straftaten ermitteln, aufklären, Gefahren abwehren muss. Die Polizei ist dafür ausgerüstet, auch mit Befugnissen. Was sie nicht kann, ist im Geheimen, im Vorfeld von Straftaten tätig werden. Der Verfassungsschutz beschäftigt sich ja nicht nur mit Straftaten gegen die öffentliche Ordnung, Staatsschutzdelikten, sowas, sondern das ist für den Verfassungsschutz gar kein ausschlaggebendes Kriterium, sondern das Vorfeld, die Szene, die Vielfalt der Gruppierungen und Umgruppierung, die Bewegung in der Szene, das sind die Gegenstände, die den Verfassungsschutz besonders interessieren und die gerade eigentlich in unserem Rechtsstaat auch geschützt bleiben müssen vor staatlicher Wahrnehmung und staatlicher Beeinflussung. Also was die staatliche Wahrnehmung angeht, ist ja immer noch das Urteil zur Volkszählung, ja, verbindlich und eigentlich eine Spitze der Bewegung, wenn man so will, das sehr klar gesagt hat, dass die Wahrnehmung von Grundrechten nicht einfach so vom Staat registriert werden darf, sondern dass da eine Grenze besteht und das gesetzlich geregelt werden muss, was der Staat weiß über politische Ansichten und Meinungen und Bewegungen. Ja, also ich bin nach wie vor dafür, dass diese Tätigkeit des Verfassungsschutzes reduziert wird. Das dient der Meinungsfreiheit, das dient der rechtlichen Klärung in einer Grauzone, die immer wieder neue, ja, Unruhe und neue Verärgerung auch der Bürger generiert und das nicht sein muss. Die geheimdienstlichen Tätigkeiten, die sind schwierig genug und es fallen in größter Zahl an und sind ja zunehmend auch Gegenstand der Beobachtung durch die Verfassungsschutzbehörden. Das, was Gewalt angeht und was Straftaten betrifft, das muss der Polizei dann zur Abwehr überlassen werden. Und wenn der Verfassungsschutz etwas derart erfährt, muss es der Polizei übermitteln und die muss tätig werden. Und sie hat auch eigene Mittel, zum Beispiel unter bestimmten Voraussetzungen Observationen vorzunehmen und Telekommunikationsüberwachung vorzunehmen und so weiter.
Lieber Bull, nehmen wir das mal als Ihr Schlusswort oder unser gemeinsames Schlusswort für heute, weil wir jetzt am Ende unserer Zeit sind. Ich darf Ihnen ganz, ganz herzlich für dieses spannende Gespräch danken.
Vielen Dank Ihnen.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.